Heute sind wir farblich abgestimmt, also das passt schon. Ja, da geht man in so einen Gottesdienst und dann wird man total überrascht, denn der Speiseplan für nächste Woche hat meine Frau mir angekündigt, nächste Woche gibt es Sauerkraut. Warum? Sauerkraut gibt es in Dosen. Ja, und das ist die Empfehlung für nächste Woche, also an alle Hausfrauen, die heute da sind. Es gibt noch andere Dinge, die in Dosen verkauft werden, ich glaube, ob so ein Möhre und so weiter, das kenne ich halt. Also, wir brauchen Dosen. Stellt euren Speiseplan bitte so ein, dass es nächste Woche Dosen gibt. Also nicht zum Essen, sondern nur der Inhalt, ist ja klar. Ich mache heute weiter mit dem Timotheusbrief und wir sind inzwischen beim Kapitel 5 angekommen. Und ich mache heute gar keine große Vorrede. Ich lese gleich das Kapitel vor, die ersten 16 Verse, 1. Timotheus Kapitel 5, die Verse 1 bis 16. 1 bis 16. Ihr könnt dann ruhig aufgeschlagen lassen, man braucht keine andere Bibelstelle mehr heute. Ah, eine vielleicht noch. Okay? Ich lese es vor. Paulus gibt also Anweisungen an Timotheus, über einen Älteren ziehe nicht los, sondern ermahne ihn wie einen Vater. Jüngere wie Brüder, ältere Frauen wie Mütter, jüngere wie Schwestern in aller Keuschheit. Ehre die Witwen, welche wirklich Witwen sind. Hat aber eine Witwe Kind oder Enkel, so sollen diese zuerst lernen, am eigenen Haus ihre Pflicht zu erfüllen und den Eltern Empfangenes zu vergelten. Denn das ist angenehm vor Gott. Eine wirkliche und vereinsamte Witwe aber hat ihre Hoffnung auf Gott gesetzt und verharrt im Flehen und Gebet Tag und Nacht. Eine Genusssüchtige aber ist lebendig tot. Sprich das offen aus, damit sie untadelig seien. Wenn aber jemand die seinen, allermeist seine Hausgenossen, nicht versorgt, der hat den Glauben verleugnet und ist ärger als ein Ungläubiger. Als Witwe werde nur eine solche in die Liste eingetragen, welche nicht weniger als 60 Jahre alt ist, eines Mannes Frau war und ein Zeugnis guter Werke hat. Wenn sie Kinder auferzogen, Gastfreundschaft geübt, der heiligen Füße gewaschen, Bedrängten ausgeholfen hat, jedem guten Werk nachgekommen ist. Jüngere Witwen aber weise ab. Denn wenn sie gegen Christi Willen begehrlich geworden sind, wollen sie heiraten. Sie verdienen das Urteil, dass sie die erste Treue gebrochen haben. Zugleich sind sie auch müßig und lernen in den Häusern herumlaufen und nicht nur müßig, sondern auch geschwätzig und vorwitzig und reden, was sich nicht gehört. So will ich nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, dem Haushalt vorstehen, dem Widersacher keinen Anlass zur Lästerung geben, denn schon sind etliche abgewichen, dem Satan nach. Hat aber ein Gläubiger oder eine gläubige Witwe, so versorge er sie und lasse sie nicht der Gemeinde zur Last fallen, damit diese für die wirklichen Witwen sorgen kann. Das ist unser Text. Wir haben vorher gehört, Bibelentdecker, gell, von Spionen und Personen und so weiter und so fort. Lauter spannende Geschichten. Heute haben wir auch so eine spannende Geschichte. Wenn ich euch jetzt bitte würde und sage, haltet mir bitte über diesen Text eine Predigt, dann würde die manche sagen, oh, danke, ich suche mir alles andere raus, aber diesen Text nicht. Diesen Text nicht. Das Hauptthema dieses Textes ist, wie werden Witwen versorgt? Das ist das Thema. Und als Paulus diesen Text schrieb, war die Situation halt ein bisschen anders, als sie heute ist. Was war da? Die Witwen galten damals als besonders schutz- und hilfebedürftig. Es gab keine Sozialversicherung und keine Rente, kein Bürgergeld, nichts. Und das war ein Problem. Wenn der Versorger, der Mann, gestorben war, waren diese Witwen hilflos. hilflos, schutzbedürftig, auf Versorgung angewiesen. Und im ganzen Alten Testament war es so, dass diese Witwen und die Waisen, in Klammer, für Gott immer etwas Besonderes waren. Denn die Versorgung dieser Witwen und Waisen war für Gott immer ein Zeichen dafür, wie sein Volk Israel zu ihm stand. Immer, wenn die Witwen und Waisen nicht versorgt wurden, dann war es klar, das Volk hat eine andere Gesinnung. Sie kümmert sich mehr um sich selber und nicht um die Schwachen. Und das war für Gott ein Zeichen, okay, sie drehen sich um sich selber. Sie gucken nur um sich und nicht um andere. Und dann auch recht nicht um mich. War immer ein Zeichen. Die Propheten haben es immer wieder kritisiert. Ihr sucht das Eure. Und die Witwen? Um die kümmert ihr euch nicht. Es ging um Verantwortung gegenüber den Schwachen. Und das war im Neuen Testament genauso. Die erste Gemeinde in Jerusalem, die kümmerte sich um die Witwen. Und das war selbstverständlich. Warum? Nun, sie waren noch geprägt durch Jesus. Wenn man das Leben Jesu verfolgt, dann wissen wir, er hat sich immer um die Schwachen gekümmert. Die, die ganz unter waren. Um die Zöllner, um die Huren, um diese Personen. Um die hat er sich angenommen. Und das war in der Gemeinde so präsent, dass es völlig klar war, wir kümmern uns auch um die Witwen. Und so entstand auch der erste Streit oder Knatsch in der ersten Gemeinde. Nämlich, manche Witwen wurden nicht versorgt. Das kennen wir aus der Apostelgeschichte. Da war der erste Streit. Warum? Die Witwen der griechischstämmigen Juden, die hat man einfach übersehen. Und deshalb gab es Streit. Aber es war selbstverständlich für die Gemeinde, dass sie für diese Personengruppe eine besondere Verantwortung hatte. Das war selbstverständlich. Aber heute ist die Situation doch eine völlig andere. Wenn heute jemand Witwe wird, dann kriegt sie Witwerrente. Der Sozialstaat sorgt für sie. Bürgergeld gibt's. Es steht in der Regel für die Grundbedürfnisse die finanziellen Mittel zur Verfügung. Dafür sorgt unser Staat. Es gibt medizinische Versorgung, die ist dann frei. Aber klar, mit dieser Versorgung ist kein Luxusleben möglich. Das ist logisch. Das geht halt nicht. Nur für die Grundbedürfnisse ist versorgt. Verhungern tut in Deutschland niemand. Die ärztliche Grundversorgung ist gesichert. So, wir haben also eine völlig andere Situation wie damals. Und jetzt stellt sich die Frage, warum soll ich mich mit diesem Text beschäftigen? Warum war es Gott wichtig, dass das hier in der Bibel steht? Das müssen wir uns tatsächlich stellen. Direkt können wir den ja heute anwenden, oder? Machen wir heute. Das machen wir einfach heute. Weil unsere Situation völlig anders ist. Aber was mache ich jetzt mit diesem Text? Es gibt drei Möglichkeiten, mit dem Text umzugehen. Die erste Möglichkeit ist, wir sind ja biblisch und treu und wir nehmen es ganz genau und wir machen jetzt eine Liste, so wie es hier angegeben ist. Eine Liste, in die man die Witwen einträgt, die diesen Kriterien entsprechen. Wir bestimmen Menschen, die dafür sorgen. Auch das wäre biblisch. Aber mir ist keine Gemeinde bekannt, in der eine solche Liste geführt wird, obwohl sie sich alle biblisch nennen. Interessant, gell? Also, das wäre die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, man streiche den Text, weil er keine Bedeutung hat. Das wäre die zweite Möglichkeit. Und wenn wir das anfangen, dann wird meine Bibel sehr, sehr dünn, weil dann streiche ich ja noch ganz viele andere Texte. Also, das machen wir auch nicht. Die dritte Möglichkeit ist, wir versuchen an diesem Text die Grundprinzipien, die Gesinnung und Gedanken Gottes an diesem Beispiel zu erkennen. Wie denkt Gott über bestimmte Dinge? Und das dann auf andere Situationen zu übertragen. Denn Gott kann nicht alle Situationen, die uns im Leben begegnen, aufschreiben lassen, sonst wäre dieses Buch noch dicker. Und deshalb zeigt Gott, das nennt man exemplarisch oder an einem Beispiel seine Grundprinzipien auf. Und um das wollen wir uns heute mal kümmern. Warum? Wenn wir hier die Grundprinzipien Gottes erkennen, dann können wir sie auch anwenden. auf ähnliche Situationen. Denn wir sollen vom Prinzip her so denken, wie Gott denkt. Vielleicht sind es dann halt keine Witwen, sondern irgendwas anderes. Aber wir können das Grundprinzip anwenden, denn Gott ändert sich nicht. Gott ist immer der Gleiche. Gott ist zum Beispiel kreativ, das sieht man überall. An der ganzen Schöpfung, am Universum. Da gibt es so viele verschiedene Dinge. Man sieht es an unseren Pflanzen. Gott ist kreativ, er hat ja bloß eine Blume machen können. Nein, er macht viele. So ist Gott. Er macht unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Charakteren. So ist Gott. Das ist ein Grundprinzip, das zieht sich durch. Und wenn wir das erkennen, dann sagen wir, ah, so ist Gott. Und das wäre wichtig. Und auf diese Art und Weise gucken wir uns jetzt diesen Text auch an. Okay? Die ersten zwei Verse, da geht es noch nicht um die Witwen, aber den will ich mitbehandeln. Über einen Älteren ziehe ich nicht los, sondern ermahne ihn wie einen Vater, Jüngere wie Brüder, ältere Frauen wie Mütter, Jüngere wie Schwestern, in aller Keuschheit. Das ist die Anweisung für Timotheus, wie er sich in der Gemeinde zu benehmen hat. Wie er mit anderen umgehen soll, wie er sich gegenüber bestimmten Personengruppen verhalten soll. Und jetzt gucken wir mal die Personengruppe an. Es sind Väter, Brüder, Mütter und Schwestern. Welches ist denn der Oberbegriff für diese Personengruppe? Familie. Genau. Er sagt quasi, Timotheus, behandle die Menschen in der Gemeinde wie deine Familie. Das ist deine Familie. Benimm dich so wie in der Familie. Das ist das Erste, was wir hier lernen. Die Gemeinde ist ein Stück weit Familie und deshalb soll man sich auch so benehmen. Das bedeutet für die Älteren, Johann, ja, du bist halt schon älter, tut mir leid. Behandle die Jüngeren, der Malte oder die Lüdi neben dir, wie deine Kinder. Genau das ist gemeint. Ältere sollen die Jüngeren behandeln wie Kinder, wie ihre eigenen Kinder. Und alle Eltern sorgen sich um ihre Kinder. Sie wollen das Beste für ihre Kinder. Und so soll es auch in der Gemeinde sein. Und Jüngere, die Alte da, von denen lassen wir uns gar nichts mehr sagen, behandelt sie mit Respekt und Wertschätzung. Ganz klar. Wie euren Vater, eure Mutter. Und das lernen wir gleich aus den ersten zwei Verse. Gemeinde ist Familie und wir sollten uns auch so benehmen. Aber klar, in der Gemeinde gilt es wie in allen Familien, Familie sucht man sich nicht aus. Das ist echt spannend, gell? Familie sucht man sich nicht aus. Es gibt ja den blöden Spruch, gell? Für die Eltern kannst du nichts, aber für die Schwiegereltern, also mach deine Augen auf. Klar. Für die Familie kann man nichts. Manche schämen sich für ihre Eltern. Das kenne ich auch. Ja, da schämt man sich. Manche Eltern schämen sich für ihre Kinder. Kann auch vorkommen. Also manchmal benehmen sie sich halt auch und denken, oi. Ist halt so. Und trotzdem ist diese Bindung da. Gemeinde ist Familie. Aber jetzt haben manche vielleicht schon im Kopf, Familie, und dann haben sie so Familienidyll im Kopf. Wie wenn alles in einer Familie immer toll laufen wird. Nee. Gott ist doch realistisch. In der Familie gibt es Streit und Missgunst und Eifersucht und Fehler und. Das ist normal in einer Familie. Die Frage ist, wie geht man damit um? Das ist die Frage. Also wir haben keine Familienidyll mit alles so toll und klasse. Nee. Das gibt es bloß im Fernsehen. In diesen Wohlfühlfilmen. Also ich liebe die. Da weiß man nach 10 Minuten, wie es ausgeht. Das ist doch toll, oder? Keine Überraschung. So ist in einer Familie, da ist immer was Neues los. Ach du Grüne, was passiert denn jetzt schon wieder? Und dann denkt man, aber wie geht man damit um? Und so soll es in der Gemeinde auch sein. Vielleicht, klar, in einer Familie sind die Bindungen dauerhaft. Es gibt auch andere Bindungen, zum Beispiel Freundschaften. Die können langhalten, können aber auch von kürzerer Art sein. Oder Arbeitsbeziehungen. Die sind halt oft zeitlich begrenzt. Mit meinen Kollegen komme ich super aus, klasse. Aber wenn ich nicht mehr arbeiten gehe, dann ist das vorbei. In der Regel. Manchmal Leute. Ja, Kollege, die habe ich vor 30 Jahren geschafft, die treffe ich heute noch. Toll. Aber in der Regel sind die zeitlich beschränkt. Familienbande sind dauerhaft und lebenslang. Und sie sind da. Man kann sie nicht ausradieren. Das ist der Unterschied. Freundschaften kann ich kündigen. Also mit dem will ich nicht, tut mir echt leid, alles gut. Aber bei Familie geht es nicht. Da ist man gezwungen, das anzuerkennen. Vielleicht ist zwischen zwei Geschwistern das Tischtuch so zerrissen, dass die nicht mehr miteinander schwätzen. Und trotzdem sind sie Familie. Und trotzdem ist diese Verbindung da. Das ist was ganz Seltsames. Adoptierte Kinder dürfen meines Wissens am 18. Lebensjahr erfahren, wer ihre leiblichen Eltern waren. Ist interessant, gell? Und mir sind auch Fälle bekannt. Die sind adoptiert worden. Und dann haben sie sich auf die Suche nach ihren leiblichen Eltern gemacht und ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Sie kannte diese Person nicht. Sie wurde von dieser Person im Stich gelassen. Und trotzdem wollte sie wissen, wer ist mein Vater, wer ist meine Mutter, woran liegt denn das? Das ist doch was ganz Seltsames. Es ist irgendwie so eine imaginäre Verbindung da. Zum leiblichen Vater, zur leiblichen Mutter, zur Familie. Und manchmal, wenn es verrissen ist und jemand liegt in der Gosse, ich kann ihn dort liegen lassen, er hat mir Böses getan und trotzdem, es ist doch mein Bruder, es ist doch meine Schwester. Das ist Familienbande und das weiß Gott. Und so ist es auch in der Gemeinde. Tja, wird schon im Himmel spannend werden, weil die Frommen, die sind sich auch manchmal nicht so grün. Ha ja, Gott getrennte Wege und ach, was ist das für ein komischer Typ und so. Im Himmel wird es spannend, da sind die nämlich auch. Auch alle, die mich so leider kennen, super. Ja, da wollen wir uns mal freuen, mal sehen, was da passiert. Also Gemeinde ist Familie und wir sollten uns auch so benehmen. Und Gemeinde, Familienbände sind dauerhaft. Und ein Teil der Familie, das sind halt diese Witwen. Oder allgemein all diejenigen, die Hilfe bedürfen. Und ein Aspekt der Familie ist, man kümmert sich umeinander. Das macht man einfach, das ist völlig normal. In der Familie kümmert man sich untereinander. Fast and the Furious, gell, das ist so eine seltsame Serie, gell? Ah, alle die Jungen kennen es, alles gut. Ja, da geht es um Familie, das ist echt interessant. Einer, der ein bisschen gespässig ist, der kümmert sich um seine Familie und das hat oberste Priorität. Familie. Spannende Geschichte. Aber jetzt kommen wir zu unserer Witwe. Der erste Vers. Ehret die Witwen, welche wirklich Witwen sind. Jetzt müsstet ihr die Stirn runzeln. Es gibt also Witwen und es gibt wirkliche Witwen. Was passiert jetzt? Witwe ist Witwe, oder? Also meines Erachtens ist eine Witwe eine verheiratete Frau, deren Mann stirbt, oder? Sind wir uns einig? Das ist eine Witwe, oder? Aber was ist denn eine wirkliche Witwe? Das ist jetzt echt spannend. Eine wirkliche Witwe. Wir stolpern also drüber. Er benutzt den Begriff nachher nochmal. Also das ist echt interessant. Aber er sagt, man soll diese wirklichen Witwen ehren und damit meint er versorgen. Damit erweist man ihnen Ehre. Man versorgt diese wirklichen Witwen. Die Erklärung kommt, glaube ich, dann im Laufe vom Text. Ja. Und jetzt gucken wir uns 6 Prinzipien an, die man aus diesem Text allgemein lesen kann. Wenn ihr da manchmal gar nicht so einig seid, dann ist es okay, dann können wir darüber diskutieren. Aber ich versuche es mal, okay? Ich versuche es auch dann ordentlich zu begründen. 6 Prinzipien aus diesem Text. Ich habe mir überlegt, ob ich es Vers für Vers durchgehe und dann habe ich gedacht, ich glaube, ich mache lieber das mit den Prinzipien und verweise dann auf die Verse, wo man die rauslesen kann. Okay, also halt mal anders, nicht Stück für Stück, sondern nach den Prinzipien. Erstes Prinzip. Vers 5 bis Vers 7. Eine wirklich und vereinsamte Witwe aber hat ihre Hoffnung auf Gott gesetzt und verharrte im Flehen und Gebet Tag und Nacht. Eine Genusssüchtige, aber ist lebendig tot. Die Versorgung und Hilfeleistung für andere sind nicht zum Genuss, sondern nur zur Lebenserhaltung. Erstes Grundprinzip. Es gibt nämlich zwei verschiedene Arten von Witwen. Die eine bezeichnet er als genusssüchtig. Das ist ein interessanter Begriff. Genuss ist ja eigentlich nichts Schlechtes, oder? Also, wenn es warm ist. Und dann ist bei uns ein dunkles Radler im Kühlschrank. Das ist doch herrlich, oder? Das trinke ich dann, weil ich Durst habe. Aber da könnt ihr auch Wasser trinken. Aber ich genieße das auch. Das ist was richtig Gutes. Oder Essen, das kann man genießen. Genießen ist eigentlich nichts Schlechtes. Aber jetzt wird es kombiniert mit dem Begriff süchtig. Wir haben es vorher gehört, Drogenabhängige. Was passiert, wenn jemand süchtig ist? Wenn jemand süchtig ist, dann dreht sich alles nur noch um ein Ding. Ein Alkoholsüchtiger kümmert sich darum, wie komme ich an Alkohol? Ein Drogenabhängiger kümmert sich darum, wie komme ich an meinen Stoff? Ein Sexsüchtiger kümmert sich darum, wie komme ich an meine Befriedigung? Sucht kümmert sich immer nur um dieses eine Ding und dann nur, dass er es bekommt. Das ist Sucht und das ist Knechtschaft. Jede Sucht knechtet. Grundsätzlich. Sucht ist nicht bloß so ein Kavaliersdelikt. Sucht ist wirkliche Knechtschaft für alle Menschen. Jesus ist gekommen, um frei zu werden. Und so, sagt er, gibt es Menschen, die sind genusssüchtig. Und bei denen geht es nur um sich selber. Um ihren Genuss. Um das soll es sich drehen. Und für das wollen sie versorgt werden. Und dann ist, sagt er, das ist ein Problem. Im Gegensatz dazu gibt es eine, die dreht sich nicht um sich selber. Denn da heißt es, sie hat ihre Hoffnung auf Gott gesetzt. Das heißt, sie dreht sich um Gott. Das ist ja wichtig. Und dann betet sie. Und jetzt ist der Witz, beten ist meist oder oft für andere. Und das ist der Unterschied. Die Genusssüchtige dreht sich um sich. Sie will die Versorgung für sich, damit sie ihr Leben genießen kann. Und die andere, sie will die Versorgung, damit sie ihren Dienst vor Gott tun kann. Und das muss man wissen. Alle Güter, die uns Gott schenkt, sind dazu da, damit wir ihm dienen können. Wir können da Dinge genießen, das ist gar kein Problem. Aber es darf uns nicht süchtig danach machen. Es darf nicht unser Lebensmittelpunkt sein. Erstes Prinzip. Zweites Prinzip. Jetzt geht es um die Liste. Wir haben vorher auch von einer Liste gehört, gell? Liste war super. Habe ich gut gefunden. Da kommt auch um eine Liste, gell? Also, das ist jetzt nichts Neues, Achim. Das war jetzt nicht deine Erfindung. Also, Liste gibt es schon lange. Spannend. Eine Liste. Was lernen wir für ein Prinzip? Regeln sind in der Gemeinde und Familie für viele Dinge notwendig und sinnvoll. Gott ist ein Gott der Ordnung. Tatsächlich. Und da muss man manche Dinge einfach regeln, sonst funktionieren sie nicht. Weder in der Gemeinde noch in der Familie. Deshalb gibt es eine Liste. Ihr müsst euch dort eintragen. Warum? Damit man sieht, wer was macht. Das ist doch notwendig, das ist wichtig. Also solche Regeln sind für das Zusammenleben unabdingbar. Man kann viel improvisieren. Ich gehe eher auch zu der Sorte, gell? Muss ich auch dazu sagen. Ist halt so. Aber wenn jetzt alle so wären wie ich, hey, das wäre gespässig auf dieser Welt. Das wäre chaotisch. Deshalb muss es solche Regeln geben. Deshalb gibt es denn diese Liste. Weil Gott ein Gott der Ordnung ist. Wir haben heute Spüldienste in der Gemeinde. Ja, was ist, wenn man das nicht regelt? Dann können es sein, standen 10 Leute in der Küche oder niemand. Deshalb gibt es eine Liste. Gott ist ein Gott der Ordnung und er will, dass es in der Gemeinde geordnet zugeht. Und wenn es chaotisch ist, dann machen wir was falsch. Ich bin nicht derjenige, der so für sie penible für alles genau regelt. Das ist nicht damit gemeint. Aber ohne Ordnung geht in der Gemeinde und in der Familie vieles, vieles schief. Auch Kriterien für die Mitarbeiter in der Gemeinde. Wer darf was machen? Das muss man mal festlegen. Warum? Sonst gibt es bloß Streit. Aber wieso darf der das jetzt? Also, da haben wir doch vereinbart, das geht gar nicht und so weiter und so fort. Wer darf was machen? Das ist wichtig. Sowas muss festgelegt werden. Und wenn man sowas nicht festlegt, ja, dann gibt es bloß Stress. Und das muss nicht sein. Gott ist ein Gott der Ordnung. Prinzip Nummer 3. Das Leben ist sowohl ein Nehmen als auch ein Geben. Ich lese dazu Vers 4. Hat aber eine Witwe Kinder oder Enkel, so sollen diese zuerst lernen, am eigenen Haus ihre Pflicht zu erfüllen und den Eltern Empfangenes zu vergelten, denn das ist angenehm vor Gott. Zentrale Aussage ist, Empfangenes zu vergelten. Empfangenes zu vergelten. Warum? Kinder haben schon sehr viel bekommen. Und da wir alle mal Kinder waren, haben wir alle schon sehr, sehr viel bekommen. Ein kleines Kind, ein Baby, ist nicht lebensfähig, ohne dass andere für es sorgen. Ist uns das klar? Wenn man euch geboren hätte und hätte euch dann einfach euch selbst überlassen, dann wärt ihr jetzt nicht da. Ist euch das klar? Ihr seid da und ich bin da, weil Menschen bereit waren, von sich etwas zu geben, von sich etwas zu nehmen, nämlich Zeit, finanzielle Mittel und, damit ich leben kann. Ist euch das klar? Eure Eltern haben für euch gesorgt. Und sie haben viel für euch gemacht. Sie sind vielleicht nächtelang wach gewesen, bloß weil ihr geschrien habt. Mensch, Benni, du warst ein Schreihals. Sollte man mit deiner Mutter schwätzen. Und sie war am Rande des Nervenzusammenbruchs. Das ist jetzt fiktiv. Schlafet mal 2 Wochen nicht. Und dann schläft man gerade ein und der Benni schreit wieder. So sieht's doch aus. Und dann steht die Mutter oder der Vater auf und kümmert sich um den kleinen Benni. Wir können da sagen, also jetzt ist genug. Weißt du was? Lass ihn schreien, wir ziehen woanders hin. Hätte man ja machen können. Dann gäbe es der Benni heute nicht. Ist das klar? Kinder, also alle, ihr alle, auch die, die schon 70 sind, ihr lebt, weil eure Eltern für euch etwas gegeben haben. Ihr habt empfangen. Das ist euch manchmal nicht so ganz klar. Eltern geben den Kindern Nahrung, Kleidung, finanzielle Versorgung, vielleicht auch Liebe und Zuneigung. Vielleicht ist das sogar wichtiger als alles andere. Aber wenn die Eltern das nicht getan hätten, tja, wärt ihr nicht hier. Das bedeutet, jeder von uns hat schon sehr viel, und zwar völlig unverdient, bekommen. Und jetzt leitet Gott etwas daraus ab. Weil du so viel bekommen hast, hast du auch die Pflicht, etwas zu geben. Er benennt es tatsächlich Pflicht. Und zwar, wenn es ihm vielleicht bewusst wird, aus Dankbarkeit. Du hast sehr viel bekommen. Bist du dafür dankbar? Und äußert sich das darin, dass du jetzt auch jemand anders etwas gibst? Das ist der Witz bei der Geschichte. Gott führt dieses Prinzip ein. Wer viel bekommen hat, ja, der soll auch bitte viel geben, wenn es ihm möglich ist. Das will Gott. Das ist nicht meine Idee. Hier speziell der eigenen Mutter. Ihr etwas zu geben, ist nichts anderes als seine Pflicht zu erfüllen. Und jetzt kommt etwas, was vielleicht für die Nachfolge interessant ist. Das ist angenehm vor Gott. Man fragt manchmal nach dem Wille Gottes. Hier haben wir etwas, das sogar weitergeht, als nur den Wille Gottes zu erfüllen. Wenn jemand Gott eine Freude machen will, dann kann er so etwas tun. Dann kann er dankbar sein für das, was er bekommen hat und anderen etwas geben. Denn das ist angenehm vor Gott. Wenn man was bekommen hat, dass man dann auch anderen wieder etwas gibt, da freut sich Gott drüber. Es gibt wenig Stellen, wo sowas steht, dass etwas angenehm vor Gott ist. Also Empfangenes zu vergelten, ist Bestandteil der Nachfolge. Warum führt Gott dieses Prinzip ein? Nachfolge bedeutet, Gott hat dir alles gegeben. Er hat dir Leben geschenkt. Er hat dir ewiges Leben geschenkt. Mehr als alles, er versorgt uns. Und jetzt können wir aus Dankbarkeit doch ein ganz, ganz klein bisschen zurückgeben. Nicht aus Werken, nicht um was sich was zu verdienen, sondern weil wir so viel bekommen haben, deshalb sollen wir etwas tun und deshalb können wir etwas tun. Nicht aus Zwang, nicht aus Werken, nicht damit wir Gott irgendetwas bringen, damit wir uns das verdienen. Nein! Aus Dankbarkeit, aus dem Bewusstsein raus. Gott hat mir alles gegeben, was ich brauche. Das ist der Unterschied. Diese Verpflichtung hier wird im Text dreimal wiederholt. Dreimal. Das heißt, es war wichtig. Dieses Grundprinzip von Geben und Nehmen ist wichtig. Und es ist eine natürliche Verhaltensweise. Und wer das nicht tut, der benimmt sich schlimmer als ein Ungläubiger. Das ist ein harter Satz, oder? Paulus sagt, das natürliche Empfinden macht es automatisch. Und dann gibt es Gläubige, die sagen, nö, aber gilt für mich nicht. Es bedeutet nicht, dass man seine Eltern vielleicht zu Hause in der Dauerpflege hat und selber dabei kollabiert. Das bedeutet es nicht, um das auch klar zu sagen. Es bedeutet aber, dass man sich darum kümmert, dass man sich um seine Eltern zum Beispiel kümmert oder um andere, dass man sich darum kümmert. Das ist wichtig und das ist angenehm vor Gott. Nächstes Prinzip. Da ist etwas, das ist vielleicht ein seltsamer Vers, da steht nämlich drin, ab Vers 11. Jüngere Witwe aber weise ab, denn wenn sie gegen Christi Willi begehrlich geworden sind, wollen sie heiraten. Sie verdienen das Urteil, dass sie die erste Treue gebrochen haben. Boah, harter Satz, oder? Sie haben die Treue gebrochen. Ein bisschen schwer verständlich, dieser Satz. Ich denke, es war folgendermaßen. Ihr Mann stirbt. Sie waren in Trauer und in Schock. Und jetzt sagen sie, Herr, wenn du mich jetzt versorgst, dann will ich dir ganz dienen. Sie legen ein Gelübde ab. Und nach einer gewissen Zeit, wenn die Sache wieder normal läuft, dann wird es schwierig. Und das meint er da damit. Sie sagen, oh, nee, heiraten, nee. Ich will mein Leben jetzt Gott widmen. So kann man sich das etwa vorstellen. Und dann, nach einer gewissen Zeit, sagt sie, ha, vielleicht wäre heiraten doch nicht so schlecht, ich bin so einsam. Und das ist hier gemeint. Und daraus leiten wir auch ein Prinzip ab, nämlich lege keine Gelübde oder Versprechen ab, wenn du in einer schwierigen Situation bist. Tu es nicht. Denn wenn die Situation sich ändert, wenn die Situation sich beruhigt und du hast so ein Gelübde abgelegt, dann bist du verpflichtet, es zu halten. Da legt Gott Wert drauf. Halte deine Gelübde. Und manchmal ist man in einer blöden Situation, wenn man in einer gefährlichen Situation ist. Und dann haben sie im Schützengraben Gott gesagt, wenn du mich da rausbringst, dann aber. Ja, kann man nachvollziehen, oder? Aber dann war der Krieg vorbei. Und dann gingen 10 Jahre ins Land. Und was ist dann noch übrig geblieben? Sehr wenig. Aber Gott legt Wert darauf, dass man seine Gelübde hält. Und wer seine Gelübde nicht hält, der kriegt ein Problem mit Gott. Und deshalb steht in der Schrift, die einzige Bibelstelle, die ich Ihnen nun zusätzlich lese, Prediger 5, Vers 4, es ist besser, du gelobest nichts, als dass du gelobest und es nicht haltest. Soll ich es nochmal lesen? Es ist besser, du gelobest nichts, als dass du gelobest und es nicht haltest. Klare Sache. Und jetzt ist man in einer schwierigen Situation. Gott weiß es doch, dass du in einer schwierigen Situation bist. Ja, denkst du, du kannst Gott zu etwas bewegen, bloß weil du jetzt ein großartiges Gelübde ablegst, wegen dieser schwierigen Situation? Du kannst mit Gott reden, super, aber bitte keine Versprecher. Du musst es tragen. Im Alten Testament gab es ein ganz krasses Beispiel, aber das mache ich ein anderes Mal, wo jemand sowas gemacht hat, wo es ihm dann zum Schaden wird. Er verliert sein eigenes Kind. Das kann dramatisch sein. Denn Gott legt auf das Wort, das jemand redet, sehr viel Wert. Wer etwas verspricht und es nicht halten kann, der ist unterdurch an der Stelle. Okay? Und so ist es bei Jesus auch. Jesus fordert niemand auf, folge mir nach und alles wird gut. Er sagt, überschlage die Kosten. Wenn du eine Entscheidung für Jesus triffst, dann überschlage die Kosten. Überleg dir genau, was du tust. Wenn du es tust, herrlich, toll, nichts Besseres. Aber überschlage die Kosten, dass du neu kommst und sagst, ja, wenn ich das gewusst hätte. Das ist das Grundprinzip. Und das sehen wir hier auch. Deshalb sagt dann Paulus, ich will nun, dass jüngere Witwen heiraten. Weil er sieht die Situation und er weiß auch, die sind unter Druck gewesen und deshalb haben sie vielleicht unbedacht etwas geäußert. Und deshalb korrigiert er das und sagt, ich will aber, dass sie heiraten, obwohl er vorher sagt, sie brechen die erste Treue und weiß ich was. Aber hier sagt er das ganz klar, sie sollen heiraten. Und jetzt kommen wir zum nächsten, warum sie auch heiraten sollen. Nächstes Prinzip, Menschen brauchen Aufgaben. Vers 13 bis Vers 15. Also, sie verdünnen das Urteil, dass sie die erste Treue gebrochen haben. Und jetzt kommt's. Zugleich sind sie auch müßig und lernen in den Häusern herumlaufen. Nicht nur müßig, sondern auch geschwätzig und vorwitzig und reden, was sich nicht gebührt. Das ist doch ein Vorurteil, oder? Das geschwätzige Weib. So wird es hier dargestellt, gell? Warum? Sie werden von der Gemeinde versorgt und sie haben nichts zu tun. Der Mensch ist nicht dazu geschaffen, dass er nichts tut. Selbst Adam im Garten Eden hatte die Aufgabe, da weiß jeder Gärtner Bescheid, er soll ihn bebauen, gell? Und das ist Geschäft, sagen sie, also die Gärtner. Ich denke, das ist eigentlich bloß Hobby und es macht eigentlich nur Spaß, oder? Malte, wie siehst du das? Also gut, sind wir uns ja einig. Der Gärtner soll den Garten bebauen. Und Adam, er war ohne Sünde, ohne alles, aber er bekam eine Aufgabe von Gott. Er soll den Garten bebauen. Ganz klar. Ohne das geht es nicht. So ist es halt. Und bewahren soll er ihn dann auch noch. Das kennen wir auch. Nichts zu tun ist schwierig. Müßiggang ist allerlaster Anfang, sagt der Volksmund. Das muss nicht immer so sein. Aber nichts zu tun und Langeweile zu haben, das kann schon seltsame Blüte treiben. Heutzutage beschäftigt man sich dann im Internet und da findet man ja alles toll. Da findet man alles und dann fällt man auf irgendwelche komische Verschwörungstheorien rein, die man dann in seiner Blase dann noch immer wieder serviert bekommt. Das ist gefährlich. Wenn ich nichts anderes zum tue, als den ganzen Tag im Internet zu surfen, dann komme ich manchmal auf seltsame Ideen, hundertprozentig. Und hier beschreibt er das auch. Er sagt, das ist nicht gut. Der Mensch braucht Aufgaben. Das Schlaraffenland, das wir uns so träumen, oh ja, es fliegen die gebratene Taube in den Mund und so weiter, das ist 2 Wochen toll. Aber ein Mensch ohne Aufgabe, der fühlt sich auch nicht befriedigt, hundertprozentig. Das ist nur eine Zeit lang gut. Aber auf Dauer braucht ein Mensch eine Aufgabe. Und das ist ein Grundprinzip Gottes. Deshalb sagt er auch, ich will, dass sie heiraten, Kinder gebären, dem Haushalt vorstehen und so weiter. Ja, das ist Geschäft. Und dann passiert es nämlich nicht. Das sagt Paulus. Menschen brauchen Aufgaben. Ganz klar. Man braucht es jetzt nicht übertreiben mit der Arbeit. Gell? Das gibt es ja auch. So Arbeit als Sinnersatz. Arbeit ist mein Leben. Oh, danke. Nee, Arbeit ist nicht unser Leben. Arbeit gehört dazu und es ist wichtig, da wir Aufgaben haben. Aber nicht als Sinnersatz. Aber ohne Aufgabe, das ist nicht erfüllend. Das ist echt schwierig. Letztes Grundprinzip. Gott zahlt zurück. Gott bleibt niemandem etwas schuldig. Letztes Grundprinzip. Und zwar Vers 10. Da geht es darum, dass jemand in die Liste eingetragen wird, wenn er weniger als 60 oder älter als 60 ist, eines Mannes Frau war, ein Zeugnis guter Werke hatte. Wenn sie Kinder auferzogen, Gastfreundschaft geübt, der heiligen Füße gewaschen, Bedrängten ausgeholfen hat, jedem guten Werk nachgekommen ist. Was passiert hier? Gott definiert, wer auf die Liste kommt. Und Gott definiert, wer nicht auf die Liste kommt. Auch interessant. Es kommen nicht alle Witwen auf die Liste, nur die wirklichen Witwen. Jetzt müssen wir fragen, was die wirklichen Witwen sind. Was passiert hier? Auf die Liste zu kommen, brauche ich ein bestimmtes Mindestalter. Dann muss ich verheiratet gewesen sein und ein Zeugnis guter Werke haben. Jetzt gucken wir mal die Werke genau an. Ich lese mal vor. Wenn sie Kinder auferzogen hat, Gastfreundschaft geübt hat, der heiligen Füße gewaschen hat, Bedrängten ausgeholfen hat. Gibt es da eine Gemeinsamkeit von diesen vier? Ist da was gemeinsam? Das sind alles gute Werke. Aber was ist bei denen vier gemeinsam?
Sie hat sich um andere gekümmert.
Genau. Kinder, Bedrängte, Heilige, Gastfreundschaft, Gästen. Sie hat sich um andere gekümmert. Merken wir was? Das ist das Hauptkriterium, dass sie auf die Liste kommt. Sie hat sich um andere gekümmert. Und jetzt kümmert Gott sich um sie. Gott lässt sich oder Gott zahlt immer zurück. Deshalb steht es da so drin. Sie war für andere da, während sie noch konnte. Jetzt geht's nicht mehr. Und jetzt sagt Gott, jetzt sind andere für dich da. Du kommst auf die Liste, weil du dich um andere gekümmert hast. Deshalb kümmern sich jetzt auch andere um dich. Das ist ein Grundprinzip Gottes. Deshalb steht es da so auch drin. Das sind die guten Werke einer Witwe. So ist Gott. Es gibt aber noch was anderes. Wer das nicht getan hat, der kommt nicht auf die Liste. So ist Gott auch. Es kommen nur die wirklichen Witwen drauf. Wenn da jetzt jemand war, der sich sein ganzes Leben nur um sich gekümmert hat. Um den kümmert sich dann Gott auch nicht. Das ist hart, gell? Hört sich hart an, wir sind da ein bisschen anders vielleicht gestrickt. Aber ganz klar, wenn eine Frau da war, die das nicht gemacht hat, die sich um sich selber gedreht hat, die kam nicht auf die Liste. Sie hat sich nur um sich selber gekümmert. Und dann ist Gott auch nicht verpflichtet, sich um sie zu kümmern. Ein Grundprinzip Gottes. Menschen erwartet oft viel von anderen. Ja, warum besucht denn mich niemand? Man muss sich dann wundern. Man könnte dann fragen, ja, wie viele Leute hast denn du besucht? Oh, das habe ich keine Zeit dafür gehabt. Ja, und dann? Wir können gnädig sein und trotzdem besuchen. Können wir machen. Aber bei Gott ist es ein bisschen anders. Gott ist gerecht. Und auch an dieser Stelle ist Gott gerecht. Wenn mir jemand sein ganzes Leben sich nur um sich selber dreht hat und sich nicht um andere gekümmert hat und dann am Schluss meint, jetzt müssen alle sich um mich drehen, weiterhin und sich um mich kümmern, da sagt Gott nein. Nein, die kamen nicht auf die Liste. Das ist hart, gell? So ist Gott aber auch. Genau so ist es. Niemand tröstet mich? Ja, wen hast du getröstet? Okay? Gott zahlt zurück. Gott bleibt niemandem etwas schuldig. Und alles, was du für andere getan hast, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Gott wird es zurückbezahlen zu seiner Zeit. Ein interessanter Text. Und ich hoffe, dass diese Prinzipien Gottes unser Leben bestimmen. Und dass wir Bibelentdecker werden. Suchen und finden. Manchmal muss man ein bisschen genauer suchen. Und man muss sich manchmal ein bisschen mehr Mühe machen, dass man aus solchen Texten den Willen Gottes erkennen kann. Amen.